Sie waren relativ jung, als Sie der FDP beigetreten sind. Das war 2011, da waren Sie 20, oder?
Genau, circa 20 Jahre alt. Ich könnte gar nicht mehr genau sagen, ob es jetzt 2010 oder 2011 war. Ich meine, es war 2011. War für mich damals ein Zeitpunkt, wo ich dann wirklich aufgrund der ganzen Gemengelage in der deutschen Politik gesagt habe, dass für mich der Zeitpunkt gekommen ist, politisch was zu bewegen, was ich für richtig halte. Und habe mich da natürlich auch im Vorfeld schon informiert, was denn die Themen der politischen Parteien sind. Das war jetzt keine Entscheidung, die von heute auf morgen kam. Aber es war eine Entscheidung, die sich lange abgezeichnet hat. Und 2011 war dann für mich der Zeitpunkt gekommen, wo ich dann gesagt habe, ich möchte mich engagieren und ich möchte aktiv mitgestalten.
Was waren da die konkreten Punkte, dass Sie sich für die FDP entschieden haben?
Ein konkreter Punkt war zum einen, dass mir sehr daran liegt, dass unsere Wirtschaftsordnung und damit auch die Sozialsysteme, die da dran hängen, zukunftssicher sind. Das heißt, dass auch zukünftige Generationen, da denke ich jetzt nicht nur an die meinige, sondern auch an die Generation der Kinder und Enkelkinder dann irgendwann mal, nicht nur die Chancen haben, die wir heute haben, sondern möglichst noch bessere. Das heißt natürlich auch, dass man verantwortungsvoll mit den Finanzen umgeht, dass man eine Wirtschafts- und Sozialpolitik macht, die auch das Morgen im Auge hat. Und der zweite für mich ganz wichtige Punkt war das Thema Bürgerrechte. Ganz einfach auch zu sehen, dass es in unserem Land viele Freiheiten gibt, viele Meilensteine wir schon geschafft haben auf dem Weg zu einer Bürgergesellschaft. Aber dass es durchaus hier und da noch Verbesserungspotenzial gibt und da wollte ich mich einbringen.
Die Digitalisierung ist eines der Themen, die bei der FDP ganz oben auf der Liste stehen, würde ich sagen. Was sind da konkrete Ansätze für den Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe, um die Digitalisierung umzusetzen?
Gut, für den Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe ist das Thema vielleicht fast noch wichtiger als für die Ballungszentren, die man häufig mit Digitalisierung verbindet. Digitalisierung heißt im letzten Endes nichts anderes, als dass wir dafür sorgen müssen, dass unsere Region nicht den Anschluss an die Weltspitze verliert. Wir haben auf der einen Seite Energieinfrastruktur, wir haben Verkehrsinfrastruktur, die wir weiterentwickeln müssen. Aber wir haben in den letzten Jahrzehnten neue wichtige Infrastrukturbereiche dazugewonnen mit der Digitalisierung, mit dem Internet, dem Breitbandausbau, wo Deutschland allenfalls im weltweiten Mittelfeld rangiert. Natürlich kann man jetzt sagen, in Stuttgart, in München, in Berlin, da gibt's diese tollen Übertragungsgeschwindigkeiten, da haben die Firmen auch keine Probleme. Aber Unternehmen bei uns in der Gegend, Mittelständler, die vielleicht auch nicht das Geld haben oder kleine Handwerksbetriebe, sich selber teure Leitungen legen zu lassen, die verlieren da den Anschluss. Und da müssen wir wirklich was dagegen tun, um dafür zu sorgen, dass wir als Region nicht den Anschluss verlieren. Und ein zweiter ganz wichtiger Punkt, der häufig in der Debatte ein bisschen untergeht. Jeder einzelne von uns Bürgern merkt es ja auch, wenn die Digitalisierung auf der Strecke bleibt. Das mag sein, wenn das Video, das man gerade bei Netflix streamt, nicht lädt, wenn es ständig Unterbrechungen gibt. Das hat aber auch für die Leute, die das Internet überhaupt nicht nutzen und die es vielleicht gar nicht immer auf dem Radar haben, massive Auswirkungen. Ich denke zum Beispiel an die Immobilienpreise bei uns in der Gegend. Das ist ja wirklich Eigentum der Bürger, das dadurch entwertet wird. Das ist eine Lebensqualität, die ein Stück weit abhanden kommt, wenn man tatsächlich nicht die Möglichkeiten nutzen kann, die einem die moderne Welt bietet. Und deswegen wollen wir gerade für die Region Schwäbisch Hall-Hohenlohe hier auch tatsächlich was anpacken.
Haben Sie schon ganz genaue Ansätze, was Sie dann unternehmen wollen?
Zum einen wäre es mal wichtig, dass wir die staatlichen Investitionen im Bereich Infrastruktur, digitale Infrastruktur erhöhen. Daran führt kein Weg vorbei, weil ansonsten haben wir einfach die Situation, dass die privaten Anbieter sich hauptsächlich die Städte, die Filetstücke aussuchen und dann auf den Dörfern oder auch schon in den Vororten und den Siedlungsgebieten von Schwäbisch Hall und Crailsheim es einfach nicht attraktiv ist, da Glasfaser zu legen. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Wir müssen ein ganz klares Bekenntnis haben zu Glasfasertechnologie. Wir können nicht sagen, dass wir im Jahr 2017 oder 2018 weiter auf die bestehenden Kupferkabel vertrauen. Das ist zwar technisch möglich, aber das führt zum einen aus technischen Gründen dazu, dass der Wettbewerb auf der Strecke bleibt. Zum anderen ist es nicht wirklich an die Zukunft gedacht, wenn man jetzt schon eine Technologie ertüchtigen möchte, die eigentlich schon am Aussterben ist. Wir müssen aber auch schauen, dass wir das auf mobiler Ebene verbessern. Ich bin jetzt gerade hierher gefahren. Ich habe einige Telefonate vom Auto ausgeführt. Zigmal war das Gespräch unterbrochen. Von mobilem Internet reden wir da gar nicht. Und das sind wirklich Faktoren, die für unsere Region auch wichtig sind, wenn es um die Lebensqualität bei uns in der Gegend geht. Von daher auf der einen Seite Glasfaser, auf der anderen Seite auch mobiles Internet. Der dritte Punkt an der Stelle bei Digitalisierung ist, dass Digitalisierung ja ein Konzept ist, das deutlich weitergeht als eine reine Infrastrukturmaßnahme. Digitalisierung ist ein Stück weit auch eine Lebenseinstellung und die Bereitschaft, neue Technologien zu ergreifen, wenn sie sich anbieten. Das heißt für den Staat natürlich auch, zum Beispiel in der Verwaltung, mehr Effizienz, mehr Transparenz auch, dass Bürger von zu Hause aus ihre Amtsgeschäfte erledigen können und nicht erst durch einen halben Landkreis fahren müssen, eine Nummer ziehen, wenn sie das eigentlich vom heimischen Sofa aus machen könnten. Die Digitalisierung hat da viele Chancen, gerade für den ländlichen Raum. Und uns ist es wichtig als Freie Demokraten, dass wir das nicht nur als eine einmalige Investition ansehen, sondern dass wir den Staat in allen seinen Teilbereichen, das heißt auch in der Verwaltung, das heißt genauso aber auch in der Bildung, in der medizinischen Versorgung auf dem Land, dass wir da die Chancen der Zukunft nutzen, denn andere Länder in Europa und in der Welt machen das bereits.
Den medizinischen Bereich haben Sie jetzt eben angesprochen. Im Zusammenhang mit Digitalisierung kommt man ja auch schnell zum Thema Bürokratieabbau. Das findet man auch bei Ihnen im Parteiprogramm. Was würden Sie im Gesundheitswesen tun, um dort mehr Bürokratie abzubauen?
Im Gesundheitssystem haben wir das grundsätzliche Problem, dass es wahrscheinlich keinen Teilbereich der Politik in Deutschland gibt, wo es mehr Bürokratie, mehr Quoten, mehr Vorgaben gibt. Das Ganze macht das System teuer und ineffizient. Vor allem jeder, der schon mal beim Spezialisten einen Termin hatte, kennt das Problem. Der eine Arzt weiß nicht, was der andere wirklich gemacht hat. Krankenakten sind heute immer noch größtenteils mit Papier geführt. Es gibt immer noch keinen klaren Überblick. Und da wollen wir zum Beispiel eine Chance der Digitalisierung nutzen durch die digitale Krankenakte. Das heißt natürlich auch, dass wir als Staat uns überlegen müssen, welche Auswirkungen das hat. Wir müssen die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen schaffen, dass ausgeschlossen ist, dass zum Beispiel eine Krankenversicherung sich weigert, jemanden zu versichern wegen einer gewissen Vorgeschichte, die da liegt. Aber ich finde es eine tolle Idee, eine tolle Vision, dass wenn ich beim einen Arzt bin und zum anderen Arzt gehe, der zweite Arzt genau weiß, was denn mein medizinischer Hintergrund ist, dass er über mögliche Allergien informiert ist, dass er weiß, welche Medikamente ich nehme und wie ich am besten behandelt werden kann. Da gibt's enorm viele Möglichkeiten. Und ich denke auch gerade an zum Beispiel chronische Krankheiten, wenn es darum geht, Blutdruck oder Blutzuckerwerte zu überwachen. Auch da gibt's in der Digitalisierung durch entsprechende biometrische Messgeräte sehr gute Möglichkeiten, wie wir hier auch in der Fläche einen effektiven Mehrwert für die Bevölkerung liefern können.
Mitte Mai haben Sie verschiedene regionale Unternehmen besucht, um dort zu schauen, was man für den ländlichen Raum noch tun kann. Was waren Erkenntnisse aus diesen Besuchen?
Es waren ganz unterschiedliche Unternehmen. Das waren vom Handelsunternehmen bis zum kleinen Handwerksbetrieb oder zum Dienstleister waren da sehr viele dabei. Und dementsprechend vielseitig war natürlich auch die Anforderungen, die Probleme, die aufgeworfen wurden. Aber durch alle Unternehmen hindurch gab es einen Punkt, und das ist auch ein Punkt, den man immer wieder in den persönlichen Gesprächen raushört, und das ist das Thema Arbeitskräfte, Fachkräftemangel. Wir leben zum Glück in einer Region, wo wir eine starke Wirtschaft vor Ort haben, wo wir viele gut ausgebildete Menschen haben, wo aber das Angebot an Fachkräften tatsächlich mit der Nachfrage nicht mehr Schritt halten kann. Und natürlich kann man jetzt sagen, Vollbeschäftigung ist eine tolle Sache, aber wenn den Unternehmen auf Dauer Mitarbeiter fehlen, dann ist das natürlich ein großes Problem für diese Unternehmen, und es wird auch dann nachteilig sich für diese Mitarbeiter auswirken, die jetzt gerade bei den lokalen Unternehmen schon einen Job haben. Deswegen gibt's verschiedene Punkte, wie wir als Politik da entgegenwirken müssen. Zum einen müssen wir uns natürlich überlegen, wie können wir die Ausbildung verbessern, damit Menschen nicht in ihrer Ausbildung auf der Strecke bleiben und am Ende ihrer schulischen oder ihrer ja, ihre Ausbildungskarriere einen Job haben, mit dem sie im Arbeitsmarkt nicht unterkommen. Deswegen ist es wichtig, dass wir das Thema Bildung von der Länderebene, wo es aktuell angesiedelt ist, wo wir mit 16 unterschiedlichen Systemen arbeiten, mit niedriger Finanzierung, dass wir wirklich sagen, Bildung, das ist eine gesamtstaatliche Herausforderung. Da müssen wir sehen, wie können wir unsere Kräfte bündeln. Wie können wir dafür sorgen, dass Baden-Württemberg sich nicht unbedingt nur mit Bayern oder NRW um die Spitzenpositionen kappelt, sondern wie Deutschland als Ganzes im weltweiten Vergleich bestehen kann? Und ich denke, da ist es besonders wichtig, dass man mal die Ideologie beiseite lässt und den Schulen einfach erstens die finanziellen Mittel gibt, die sie brauchen, zum anderen aber auch die Freiheit, vor Ort die Bildungsinhalte umsetzen zu können, die sie für richtig halten. Das bedeutet, der Staat darf sich nicht alle zwei Jahre überlegen, wie es in der Bildungspolitik ausschaut, sondern es muss eine gewisse Konstanz sein, damit Lehrer, Schüler und Eltern planen können. Es muss aber auch eine gewisse Schulautonomie vorhanden sein, damit nicht das Ministerium von oben mit irgendeiner Vorgabe kommt, sondern dass wirklich die Leute vor Ort, die Schüler, die Lehrer, auch die lokalen Unternehmen entscheiden können, was vor Ort gebraucht wird. Und ich denke, das ist ein wichtiger Bereich. Wenn wir aber über das Thema Fachkräftemangel reden, dann müssen wir auch über das Thema Einwanderung reden. Und im Jahr 2017 finde ich es eine Farce, dass Deutschland nach wie vor kein Einwanderungsrecht hat. Es wird von vielen Seiten nach wie vor bestritten, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Und ich denke, nicht erst seit dem Jahr 2014 oder 2015 ist das einfach eine Fehleinschätzung. Deutschland ist darauf angewiesen, dass Menschen aus ganz Europa, aus der ganzen Welt, die sich hier einbringen wollen, die hier ihr Glück versuchen wollen, dass man ihnen eine Chance geben, die Möglichkeit, hier die Gesellschaft nach vorne zu bringen. Und ein modernes Einwanderungssystem, wie es viele Staaten wie zum Beispiel Kanada, Australien, Neuseeland praktizieren, mit einem Punktesystem, das den Menschen im Ausland eine realistische Einschätzung gibt, ob sie eine Chance haben auf die Staatsbürgerschaft, das aber gleichzeitig auch ermöglicht zu steuern, in welchen Richtungen, in welchen Fachbereichen wir zum Beispiel Arbeitskräfte brauchen. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Und ich denke, gerade diese beiden Punkte, Bildung und Einwanderung, das waren die Punkte, die immer wieder in den Gesprächen jetzt auf der Betriebstour neulich, aber auch in den Gesprächen mit normalen Bürgern auf der Straße immer wieder rauskommen.
Dann möchte ich auch noch das Thema Altersarmut ansprechen. Um diese Altersarmut zu bekämpfen, wollen Sie einerseits die betriebliche Altersvorsorge stärken, aber auch zur privaten Vorsorge ermutigen. Ist das überhaupt umsetzbar für jemanden, der nicht so viel Geld verdient?
Sie sprechen da einen wichtigen Punkt an, denn wer sein ganzes Leben lang immer ein relativ niedriges Einkommen hat, der ist natürlich sehr damit beschäftigt, die wichtigen Sachen, die aktuell notwendig sind, die akut sind, eine Wohnung, Nahrung, Unterkunft, diese Kosten zu bestreiten, dann bleibt häufig nicht das Geld für die Vorsorge. Dementsprechend ist es für uns einerseits wichtig, dass wir das fördern, dass wir gerade auch für diejenigen, die nicht fördern können, auch von staatlicher Seite die Mittel haben, dann dementsprechend zuzuschießen. Zum anderen sind uns aber auch ein paar andere Dinge wichtig. Erstens, Menschen, die von Altersarmut bedroht sind, müssen zuallererst auch mal wissen, welche Ansprüche haben sie und wie können sie die am besten geltend machen und wie können sie alles, was der Staat ihnen anbieten kann, tatsächlich abrufen. Wir haben dazu das Konzept des liberalen Bürgergelds, das verschiedene Sozialleistungen, wo ich heute noch von einem Amt zum anderen rennen muss, wo ich immer wieder Anträge stellen muss, wo ich auch als Betroffener in teilweise sehr entwürdigende Situationen komme, wo das alles gebündelt ist, um zu verhindern, dass wirklich Gelder, die Betroffenen zustehen, dann einfach aus Unwissenheit oder aus Scham teilweise nicht abgerufen werden können. Der zweite Punkt ist, dass wir auch ein Stück weit Menschen einen klaren Überblick geben müssen, wie ihr aktueller Rentenanspruch aussieht. Ich glaube, viele Menschen wissen teilweise gar nicht oder können nur sehr schwer einschätzen, wie ihr Einkommen im Alter denn tatsächlich ausschaut. Klar, man kennt seinen Rentenbescheid und da kommt dann meistens auch eine Zahl raus und in der Regel ist man da positiv überrascht, weil die Zahl dann doch höher ist als erwartet. Allerdings gibt es dann auch noch so böse Dinge wie die Inflation und das relativiert das alles. Dementsprechend ist uns wichtig, dass wenn wir von verschiedenen Einkommensarten, also von staatlicher Seite, von privater, von beruflicher, wo immer es Ansprüche auf Alterssicherung gibt, müssen wir das zentral zusammenführen, dass Leute wirklich einen Überblick haben und dann auch Entscheidungen treffen können, dementsprechend entgegenzusteuern. Und der andere Punkt ist das Thema Zuverdienstgrenzen. Viele Menschen können aktuell auch deswegen nicht vorsorgen, gerade wenn sie prekär beschäftigt sind, weil sie sobald sie einen Job annehmen, wo sie ein kleines Zuverdienst haben, sobald sie in dieser Situation sind, werden auf anderer Seite staatliche Leistungen gestrichen, sodass es nicht mehr lohnt. Deswegen wollen wir das ändern, dass genau Menschen, die wirklich jeden Cent zweimal umdrehen müssen, die Möglichkeit haben, auf der einen Seite während des Arbeitslebens vielleicht schon eine kleine Rücklage fürs Alter machen zu können. Zum anderen möchten wir das aber auch dann wirklich im Alter so handhaben, weil aktuell ist so, dass viele ältere Leute, die ganz kleine Tätigkeiten machen wollen, einfach um ihre Rente aufzustocken, das gar nicht realistisch machen können, weil ihnen dann sofort der Rentenanspruch entsprechend zusammengestrichen wird. Und dann fragen wir uns schon, ist das wirklich sozial, wenn Leute, die eh wenig Geld haben, die dann noch sagen, sie gehen aus eigener Verantwortung raus, sie machen was, sie helfen in ihrer Gemeinde, in ihrer Nachbarschaft mit kleinen Dingen aus, dass man ihnen dann noch staatliche Ansprüche kürzt. Das wollen wir ändern und damit wollen wir auch dafür sorgen, dass jeder, der ein Arbeitsleben lang seine beste Leistung gegeben hat, dann auch im Alter davon leben kann. Das, denke ich, ist unser Anspruch, den wir als Sozialstaat haben müssen und ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind, das auch hinzukriegen.
Da möchte ich jetzt bei dem Thema Geld bleiben. Jetzt geht es mir aber um den Mindestlohn. Den festen Mindestlohn halten Sie nicht für die beste Lösung. Was finden Sie daran problematisch?
Ja, ich finde es aus mehreren Gründen problematisch. Der einfachste Grund ist zum Beispiel der, dass wir in Deutschland einen Mindestlohn haben, der nicht regional oder nach Branche unterscheidet. Wenn ich in verschiedenen Branchen ganz unterschiedliche Gehaltslevel habe und ich setze einen einheitlichen Mindestlohn fest, dann hat es eine Auswirkung und zwar für diejenigen, für die der Lohn drunter ist, die bekommen dann einen Mindestlohn und die eh schon drüber verdienen, aber auch nicht viel mehr, für die bringt's nichts. Und noch deutlicher ist der Unterschied in regionaler Hinsicht. Wir sind jetzt in einer Gegend, wo es wirtschaftlich relativ gut geht, aber gleichzeitig die Lebenshaltungskosten ziemlich im Griff sind. Aber was für einen Sinn macht ein staatlich festgesetzter Mindestlohn, wenn er in der Münchner Innenstadt genauso groß ist wie in Eisenhüttenstadt? Irgendwas passt da nicht. Ich persönlich bin nicht gegen den Mindestlohn. Ich sehe nur nicht den Sinn darin, warum ein Arbeitsministerium, warum eine Andrea Nahles den festlegen muss. Ich würde mich viel mehr dafür einsetzen, dass die Betriebe, die Unternehmen, die Gewerkschaften vor Ort, die Tarifpartner also, sich zusammensetzen, gemeinsam Lösungen finden und dann wirklich für die Branche vor Ort, für das dortige Gehaltsgefüge, aber auch für die Region, in der die ganzen Verhandlungen stattfinden, einen Mindestlohn haben, der die Realitäten abbildet. Ich denke auch den Arbeitnehmern, die dann tatsächlich von diesem Mindestlohn betroffen sind, bringt es eher was, wenn sie wissen, das ist ein Lohn, von dem kann ich da leben. Und ich bin persönlich beruflich relativ oft in München zum Beispiel. Ich kenne die Lebenshaltungskosten dort. Den Leuten dort ist mir Mindestlohn nicht geholfen. Auf der anderen Seite gibt es Gegenden, wo er so hoch ist, dass vor Ort kaum noch Arbeitsplätze entstehen können im Niedriglohnsektor. Deswegen, ich bin absolut ein großer Anhänger gerechter Löhne. Ich glaube nur nicht, dass ein Mindestlohn von staatlicher Seite das wirklich gut macht. Ich glaube, dass die Leute vor Ort in den Arbeitgeberverbänden genauso wie in den Gewerkschaften und die normale Belegschaft einen ziemlich guten Einblick drüber haben. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir da auf subsidiärer Ebene da bessere Lösungen finden.
Im Zusammenhang mit der FDP bin ich auf den Begriff Europapartei gestoßen. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Ja, Sie können sich darunter vorstellen, dass wir von allen in Deutschland vertretenen Parteien diejenigen sind, die am entschlossensten und am deutlichsten sich zu Europa bekennen, auch wenn es gerade mal nicht in den Zeitgeist passt. Wir leben ja jetzt gerade in einer Phase, in der es wieder so in der allgemeinen Stimmungslage ein bisschen aufwärts geht mit Europa. Die Wahl in Frankreich ging zum Beispiel sehr europafreundlich aus, aber wir haben in den letzten Jahren schon starke Ressentiments gegen die EU gehört. Da werden dann ganz gerne mal Probleme, die in Deutschland oder auch in Baden-Württemberg anfallen, auf Brüssel geschoben. Das ist für deutsche Politiker immer ganz bequem, weil man von eigenen Fehlern ablenken kann. Und die großen Errungenschaften, die Europa gebracht hat, und ich denke jetzt gar nicht mal so an die Roaming-Gebühren, die seit gestern gestrichen sind, sondern ich denke an Personenfreizügigkeit, die Tatsache, dass ich überall studieren und arbeiten kann. Ich denke daran, dass ich an den Grenzen keinen Pass mehr vorzeigen muss. Das wird häufig vergessen. Und uns als Freien Demokraten ist es einfach wichtig, dass wir bei allen Problemen, die es im Alltag in Brüssel und in Straßburg gibt, das große Ganze nicht aus den Augen verlieren. Und das ist, dass Europa für den Frieden, also dass die Europäische Union für den Frieden auf dem europäischen Kontinent und auch für den Wohlstand hier so unheimlich viel erreicht hat, dass es eine riesengroße Torheit wäre, das alles aufs Spiel zu setzen. Uns ist dennoch klar, dass Europa in der jetzigen Form keineswegs perfekt ist. Wenn ich mir das Europaparlament anschaue, das immer noch kein Initiativrecht hat, also von seiner Seite aus keine eigenen Gesetzesvorschläge einbringen kann, dann wird deutlich, dass wir an den Institutionen arbeiten müssen. Aber wir haben Konzepte, wie wir diese Institution reformieren wollen, wie wir Europa bürgernäher, demokratischer gestalten können. Und wir wollen nicht das ganze europäische Haus einreißen. Wir wollen es renovieren, wir wollen es besser machen.
Dann möchte ich jetzt abschließend mit Ihnen wieder von der europäischen Ebene zurück in die regionale Ebene kehren und von Ihnen gerne wissen, was Ihnen jetzt für den Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe besonders wichtig ist.
Von all den wichtigen Punkten, die es sicherlich gibt, ist eins für mich ganz besonders wichtig, und das ist, dass wir uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. In Schwäbisch Hall gleichermaßen wie in Hohenlohe haben wir eine Region mit sehr niedriger Arbeitslosigkeit. Wir haben kleine Gemeinden, wo es wirklich vorwärts geht, wo man wirklich auch sieht, dass vor Ort was entsteht. Wir haben Gemeinschaften, die gut funktionieren. Wir haben Vereine vor Ort. Das ist einfach das, was mich auch an der Gegend so fasziniert und warum ich einfach auch gerne hier lebe. Aber wir haben auch große Herausforderungen. Zum einen müssen wir schauen, ob das jetzt in analoger oder in digitaler Form ist, wie wir eine Infrastruktur sicherstellen, die den Unternehmen, aber auch den Bürgern hier vor Ort das Leben in Zukunft noch erleichtert. Wir müssen überlegen, wie wir dem demografischen Wandel begegnen, sei das jetzt in medizinischer Hinsicht, sei es aber genauso im Bereich der Bildung. Wenn in einer Stadt zum Beispiel statt 20 Gymnasien noch 15 sind, dann ist es das eine. Aber wenn im Landkreis Schwäbisch Hall 2, 3 Gymnasien auf einmal weniger sind, dann werden gleich die Schulwege länger und es wird deutlich schwieriger, das Niveau in der Bildung zu halten. Es gibt viele Herausforderungen für unsere Gegend, und gerade weil es aktuell gut läuft, müssen wir uns jetzt die Chance nutzen, müssen jetzt die Entscheidungen treffen, damit auch in 10, 20, 30 Jahren unsere Region noch eine Vorzeigeregion ist.